Und jetzt werden wir sogar aufgenommen.
Ach so, okay, ja. Habe ich doch was Falsches
Nein,
geklickt, oder?
das ist super, weil ich
Okay.
kann ja alles rein und rausschneiden und zusammenschneiden. Alles perfekt. Also du kannst jetzt genauso mit mir reden, wie du letztes Mal mit mir geredet hast.
Dann lassen wir es, wie es ist. Vorbereitet, wie ich bin, habe ich natürlich den Fragenkatalog nicht offen.
Das ist völlig okay, weil du sollst ja genauso reden mit mir, wie du mit mir letztes Mal gesprochen hast.
Dann soll ich ihn zulassen. Das Einzige, was ich mir in der U-Bahn noch angeschaut hatte, das war, was würdest du der nächsten Generation weitergeben? Da habe ich tatsächlich drüber nachgedacht, über den Rest nicht. Wir fangen einfach an, oder?
Ja, aber das ist tatsächlich eine sehr, sehr interessante Frage.
Ordnung trifft, dein Podcast für den Blick in die Welt der Ordnung.
Wir leiten nämlich heute die Staffel 3 ein. Du bist die Erste in der Staffel 3,
Super.
die mit mir über das Thema Sicht und Bedürfnisse der, ich nenne es jetzt mal Kundenseite, spricht, ne? Weil ich habe ja vorher mit Ordnungsexperten vornehmlich gesprochen, die mal so ein bisschen aus ihrer Perspektive erzählt haben, wer sie sind und was sie machen und welche Fokusthemen sie haben. Und da haben wir wirklich von digital über Kleiderschrankspezialisten, über Minimalismus-Experten, Aussortierexperten und so weiter gesprochen. Und jetzt habe ich aber gedacht, es macht ja schon Sinn, auch mal ich möchte es wirklich die andere Seite nennen, in Anführungszeichen. Ja, die andere Seite, das Receiving End von Ordnung mal ein bisschen beleuchten, weil das natürlich ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist. Und es geht um Menschen in dieser Staffel, die die Reise schon hinter sich haben, auf der Reise sind oder auf der Suche, weil sie noch gar nicht wissen, welche Reise sie angehen wollen. Und ich bin an dich verwiesen worden in jetzt der Folge 15 von der lieben Luva, weil du eine nicht nur Freundin, sondern auch Kundin bist.
Genau, stimmt.
Genau. Ich begrüße nämlich heute Renate und dieser Podcast wird natürlich wieder von mir, Verena, moderiert. Dann herzlich willkommen, liebe Renate.
Dankeschön, dass ich hier sein darf.
Danke, dass du mit mir über deine Reise sprechen willst, weil ich habe nämlich festgestellt, es ist gar nicht so einfach, Leute vor das Mikro zu bringen, weil der ein oder andere, ich möchte es nicht sagen, Scham, doch schon Scham. Also viele Experten spielen mir zurück, es ist schon Scham, weil Menschen haben ja verschiedene Ordnungsbedürfnisse. Und manche schämen sich für das, was sie angehäuft haben und. Und deswegen finde ich das gar nicht so selbstverständlich, dass du sagst, ich spreche über das, was ich für mich als Bedürfnis habe. Und wir natürlich bei dir jetzt nicht über den extremen Sammelweg sprechen, sondern eher das andere Prinzip, richtig?
Ja, und das war auch pure Verzweiflung, weil das auch in einer sehr schwierigen Zeit war, wo einfach die ganzen Läden geschlossen hatten und ich ja auf meiner Nachhaltigkeitstour bin. Das heißt, ich gehe immer nur in Läden, ich kaufe immer nur ein, ich bestelle nichts im Internet. Also ich versuche halt immer bei Menschen, mit Menschen vor Ort zusammen zu sein und in Läden zu gehen und nichts zu bestellen. Und dank dieser Corona-Krise, wo alles zu war, habe ich dann einmal so, weil ich brauchte ein Bett und eine Matratze. Ich meine, das braucht man in einer neuen Wohnung. Und dann habe ich so, ach mein Gott, ich habe mich dann angemeldet, dass so, na, genau, so darf man hier Schleichwerbung machen. Ich bin halt zu dem
Kannst du sagen?
größten Versandhandel gegangen, den Katalog gibt schon seit 50 Jahren.
Ja,
Also
okay.
da dachte ich mir, also die machen das ihr Lebtag lang schon und da kannst du nicht schief liegen. Das sind die Vollprofis, das sind aus Deutschland, die reden alle Deutsch, mit denen kannst du mal reden. Dann habe ich da tatsächlich so ein Gestell bestellt. Und dann war ja unser Haus noch ganz neu. Das heißt, es gab noch keine Adresse, es war noch nicht auf Google Maps, der Fahrer hat es nicht gefunden. Dann ging dieses Bett dreimal hin und her und da
Nein.
waren meine Nerven am Ende. Weil diese Energieverschwendung, diese Ressourcenverschwendung und überhaupt alles. Und dann habe ich gesagt, okay, mit der Küche gab es dann auch Lieferschwierigkeiten. Meine Nerven lagen blank, weil es war alles neu. Und dann habe ich gesagt, so, das reicht, ich brauche Unterstützung. Und an wen wendest du dich? Ich wusste ja von der Luba, dass sie Ordnungscoach ist. Wir haben auch viel, was heißt viel drüber, wir haben viel über ihren Job gesprochen. Und da war Luba für mich die letzte Rettung, weil ich wusste, sie kann das alles stemmen oder leisten, was ich mir vorstelle. Und das hat es auch total profimäßig angegangen und war wirklich toll.
Du bist umgezogen.
Ja.
Genau. Du hast eine neue Wohnung, ein neues Haus, neue Wohnung, ne?
Ja, das ist Genossenschaftswohnen. Das
Genau.
heißt, man mietet sich in einer Genossenschaft ein, da gibt es viele Verpflichtungen, viel Vorgeplänkel. Also seit 6 Jahren sitzt man so in Plänen und reden und das Haus gestaltet man von Anfang an mit, also das Miteinander. Man hat halt viel Abstimmungsmöglichkeiten Mitgestaltungsmöglichkeiten, man kann bei vielen mitreden. Und 6 Jahre lang wird praktisch dieses Haus vorbereitet und dann ist irgendwann einmal der Tag X, wo man praktisch einziehen kann. Also das ist nicht überraschend, sondern von langer Hand geplant gewesen.
Nun gut, war natürlich Corona jetzt auch nicht gerade langer Hand geplant.
Ja.
Das fiel dann auf deinen in deine Umzugsperiode scheinbar.
Ganz genau. Und das war eben so, die Küche war ja auch vorab ein Jahr schon vorher bestellt. Und da dachte ich mir einfach, also dass da alles läuft.
Ja.
Ein Jahr vorher bestellt, bezahlt und ausgemessen. Also kann nichts schief gehen.
Ja.
Von wegen. Also es ist alles schiefgegangen, was nur schiefgehen hat können.
Wie würdest du dein persönliches Ordnungsempfinden beschreiben? Weil damit Menschen verstehen, warum du dann überfordert warst in der Situation, wäre es natürlich wichtig zu verstehen, wie deine Lebenssituation vorher war. Du hast mit deinem Mann in einer Wohnung gelebt schon vorher?
Ja, immer noch.
Also, immer noch, genau. Und du bist dann, ihr seid dann aber eben, habt ihr diese Wohnung über diese 6 Jahre geplant und seid dann umgezogen. Aber was ist so dein Ordnungsempfinden?
Also mein Mann ist immer noch in Heidhausen, also genau in München. Das dauert nur ein bisschen. Also er arbeitet praktisch vor Ort und bis er nicht in Rente ist, sieht er auch nicht her. Also das war aber auch von vornherein klar. Es ist, war nichts Überraschendes. Mhm. Und was jetzt mich so gestresst hat, was mich so fertig gemacht hat, das war, du musst dir vorstellen, erstens einmal hat es ziemlich viel gekostet auch, sich da einzukaufen. Dann die Küche war auch recht teuer. Mhm. Und dann musstest du ja auch einmal vor Ort sein auch. Also du kannst ja nicht sagen, das sitze jetzt aus und bleibe ein Jahr noch dort und richte mich irgendwann mal ein, weil du hast ja hier auch Verpflichtungen. Und dann ist für mich wichtig, jedes Ding muss seinen Platz haben.
Schon von Anfang an?
Ja, immer, immer. Also das ist für mich einfach wichtig. Es wird ausgewogen, wo was hinkommt und dann bleibt es wie in Stein gemeißelt da. Mhm. Und ich komme jeden Tag in die Wohnung, es stehen Korpusse rum von der Küche, es steht nicht verbautes Material rum, es sind Löcher da, weil der Backofen fehlt, weil die Herdplatte fehlt. Also. Und dann kommst du rein und fällst schon mal in ein tiefes Loch und das. Und es hieß immer, ja, in 6 Wochen kommt das, das kommt in 2 Wochen, das kommt dann, das kommt dann. Und du bist einfach nur noch, kommst rein und bist fertig, einfach nur kaputt und fertig, weil nichts an seinem Fleck steht. Dann, ach, es war schlimm, schlimm. Es hat mich richtig fertig gemacht.
Das finde ich nämlich so wahnsinnig spannend. Die meisten Menschen, mit denen ich spreche und Ordnungsexperten, die berichten, haben ja Kunden, die von der Menge erschlagen werden, die sie schon besitzen. Das, was sich über die Jahre hin angehäuft hat. Aber bei dir ist es ja eigentlich anders. Du hast ja eigentlich gar nicht viel und du wurdest von der Menge erschlagen quasi, die dann unstrukturiert in deiner neuen Wohnung zur Verfügung standen oder einfach da waren, obwohl du wusstest, die werden irgendwann verbaut oder das wird irgendwann. Aber alleine die Tatsache, dass es noch nicht an seinem Platz ist, das hat dich überfahren, richtig?
Du hast es genau auf den Punkt gebracht. Aha. Ich wusste ja, es wird mal verbaut. Aber wann? Wann? Und ich bin ja nicht ein Mensch, der dann da jeden Tag bei der Küchenplanerin anruft, das nutzt du nichts. Du kannst dir nichts erzwingen. Diese innere Gelassenheit, die ich da ausgestrahlt habe ihr gegenüber, weil die war eh schon fertig, die hatte ich nicht. Aber das nutzt dir nichts, wenn ich da in die Luft gehe. Also
ja, klar.
Irgendwann einmal so, mein Gott, wie wär's jetzt mal? So, ich frage mal höflichst nach über E-Mail, wie es ausschaut und dann diese permanenten Vertröstungen. Und der Bissal hat mich ja geärgert, dass da von ihr ja nicht dieser, also sie hätte eigentlich sie melden müssen und nicht, naja, ein bisschen mehr Kommunikation wäre da nett gewesen. Aber
Service, ne? Service-Gedanke.
Jetzt sind wir wieder der beste Freund und passt, aber es war eine schwierige Situation.
Und was hat dich dann bewogen, tatsächlich zu sagen, ich brauche jetzt Hilfe, ich packe das jetzt einfach nicht mehr. Also was genau ist da bei dir passiert, dass also du gesagt hast, ich kann das nicht mehr?
Ja, die Luba hat, weil wir ja auch befreundet sind, auch schon mal gemerkt, dass es mir einfach überhaupt nicht mehr gut geht, dass ich nur noch ein Nervenbündel war. Dann war die Küche endlich mal fertig und dann war ich im Umkehrschluss irgendwie so gelähmt, dass ich habe einfach keinen Plan mehr gehabt, keinen Drive mehr gehabt, nichts. Und dann habe ich gesagt, wir brauchen jetzt, also das Schlafzimmer für meinen Mann war mir das Wichtigste, weil ich war ja auch daheim nicht mehr ausgeglichen und alles. Hm. Ich habe gesagt, ich mag nicht raus, war nach ihm, da ist nichts fertig. Und dann habe ich zu Luba gesagt, Luba, weißt was, interviewen Norbert, also der Norbert ist mein Mann, Ich habe sie einfach heimlich übers Internet gebucht. Sie wusste dann gar nicht, dass ich das war.
So, du bist
Ja,
gar nicht
aber
als Freundin auf sie zugegangen, sondern
nein,
einfach, ach
nein, nein,
so.
sie verdient ihr Geld damit. Also ich kann da einfach nicht, also ich habe sie dann heimlich übers Internet gebucht, so haben wir das Programm genau durchgelesen, habe sie gebucht, dann hat sie natürlich sofort gemerkt, dass ich das war. Haha, die E-Mail-Adresse, Telefon gleich. Aber ich meine,
Okay.
das ist eine verbindliche Buchung, das ist ein Geschäft und da kann man auch nicht zurücktreten ohne Grund. Deswegen habe ich das so offiziell gemacht.
Okay,
Ja,
verstehe.
und dann kam sie halt an und dann haben wir Norbert interviewt und ja und so kam dann Stück für Stück und dann ist die Luva hat also sofort gestartet und hat dann halt gemerkt, dass mir das gut tut, dass einfach was weitergeht, weil das mit den Lieferungen war ja immer noch nicht abgeschlossen, weil das Haus, man konnte nirgendwo einkaufen, weil alles zu war, außer Lebensmittelläden. Und Luba hat es dann wirklich ganz toll übers Internet erledigt und hat bei sich privat in der Wohnung alles gesammelt, weil ich gesagt habe, noch ein LKW, der wieder zurückfährt, weil er mich nicht findet. Ich steig aus. Und jetzt allzu lang mag ich auch nicht warten. Ja, und dann ist das erste Zimmer wunderschön, also perfekt worden, mit Überraschung. Und dann dachte ich mir, Mensch, wenn das so gut läuft, buchst du halt weiter. Ja, und dann habe ich immer weiter gebucht, bis praktisch, weil es war einfach. Es war toll. Es war einfach toll, Verantwortung abgeben zu können und dann jetzt selber sie, ja, sich einmal verwöhnen zu lassen. Ja, und dann haben wir praktisch die ganze Wohnung ausgestattet. Ich habe zwar also immer mitgeholfen. Wir waren dann auch ganz nett mit Freundinnen und so. Es war total lustig. Aber so wie es jetzt ausschaut, war wirklich Lubas Werk und bin total zufrieden und total happy und glücklich.
Das heißt, also bei mir klingeln ja dann immer gleich die Projektmanager-Alarmglocken. Würdest du dich als Projektmanager bezeichnen oder sagst du, das ist eigentlich so gar nicht so mein Ding?
Wie meinst du Projektmanager?
Also bei mir im Kopf, ich bin Projektmanager von Haus aus, ich bin ja Unternehmensberaterin und bei mir ist dann gleich so, okay, also da haben wir die Küche. Die Küche besteht aus diesen kleinen also Teilen. Die werden dann fertig, die werden dann fertig. Und wenn es da eine Verzögerung gibt, weißt du, dann
Jetzt
beeinflusst sich
hat.
das so. Und aber in meinem Kopf ist dann so ein großes, ganzes Bild tendenziell. Und wenn ich weiß, dass das steht, dann kann ich auch damit leben, dass da mal was nicht funktioniert. Aber wenn ich natürlich das große Bild nicht vor Augen habe, dann würde mich das auch wahnsinnig stressen. Also da wäre ich total auf deiner Seite. Da würde ich auch überhaupt nicht mit klarkommen. Ist das, wo du sagst, also ich bin tatsächlich nicht so der Projektmanager, oder?
Also ich kann gut organisieren, ich kann gut mit Menschen umgehen, ich kann schon vieles gut. Aber irgendwie, ich fand es, wenn was läuft, soll man es auch nicht ändern. Und diese Zusammenarbeit und dieses gemeinsame Besprechen, ich glaube nicht, dass wenn ich das allein gemacht hätte, also komplett allein, dass es dann so geworden wäre, wie es jetzt ist. Ich glaube, da wären noch weniger Herrinnen, aber ein bisschen was braucht man ja.
Naja,
Also es
klar.
wäre überhaupt kein Shishi oder so da. Und da haben wir einfach mehr gemacht.
Ja. Im Team arbeiten ist halt auch schön, ne?
Ja,
Dass du das nicht alleine machen musst.
genau, und dieses, wie passt das? Und dann ging es ja auch relativ schnell. Und das war ja mir wichtig, jetzt ist es dann mal fertig.
Du hast mir erzählt, dass du dich selbst als Monk bezeichnest. Vielleicht nochmal für die Leute, die nicht wissen, wer Monk ist. Erzähl doch mal kurz und warum bezeichnest du dich so?
Also Monk, das ist eine Krimiserie, die ist recht witzig und der Monk, der ist halt, der putzt halt alles und bei dem muss also selbst das Essen am Teller sortiert sein und der ist halt so krankhaft. Aber ich, wenn so ein Monk-Anfall kriegt, dann sauge ich auch die Wände. Also, oder wenn die Fernbedienung nicht so schräg liegt auf dem, wo sie liegen soll, dann wird die zurechtgerückt. Also diese, oder ich merke sofort, wenn jemand bei mir in der Wohnung war, weil, also dann ist einfach irgendwas anders. Und das muss dann alles genauso wieder sein wie vorher. Dieses Monken einfach. Und da gehört ja irrsinnig viel Putzen dazu. Also ich habe mal einen Computer gehabt, dann war ein Techniker da, ein Bekannter von mir, der hat mal was neu installiert. Dann sagt er, wie neu ist denn der? Sage, der ist 2 Jahre alt. Ja, wann hast du den gekauft? Sage, der ist 2 Jahre alt. Weil ich habe den natürlich innen alles rausgesaugt immer. Und den Lüfter immer. Ich habe den immer komplett zerlegt und sauber gemacht. Und der hat mir nicht geglaubt, dass der schon so alt ist, weil der einfach sauber war.
Picobello in Schuss.
Genau, bis ins Detail und pflege natürlich die Sachen auch.
Jetzt finde ich natürlich sehr spannend, diese Balance zwischen, wann ist es zu viel und wann ist es ausgeglichen. Also sowohl für dich als auch für zum Beispiel deinen Mann, deine Freunde, ne, deine Umgebung. Wo würdest du sagen, also würdest du für dich sagen, nee, also bei mir ist das alles noch im Rahmen, und dein Mann, wenn ich den interviewe, wird der sagen, nee, die Renate, die spinnt voll manchmal. Und auch deine Freunde. Und wann würdest du sagen, ab wann würde es dann schon fast in Richtung Krankheitsbild gehen, ne? Also wo würdest du sagen, also bis hier, und dann weiß ich, also wenn ich diese Grenze überschreite, dann würde es krankhaft werden. Wie würdest du das beschreiben?
Also das Erste, wenn mein Mann hier reinkommt, das ist, dass ich habe so ein wunderschönes rotes Lacktischchen. Das Erste, was er macht, das ist mit seinen Fingertapper drauf. Es macht mich wahnsinnig. Was
Aber das
mach
weiß
ich?
Er, ne?
Ja, natürlich weiß er das, was mache ich. Ich schrub die natürlich, also ich poliere das sofort nach, dass der wieder hochglänzt. Gut, aber das sind so Neckereien. Wo wird's krankhaft? Ich glaube nicht. Ja, man erkennt sich ja selber da so wenig. Also wenn mein Mann da ist, dann ist es natürlich nicht so ordentlich, wenn ich allein bin. Das ist klar. Man ist ja dann zu zweit. Oder jetzt in der alten Wohnung in Heidhausen, da ist es natürlich auch nicht so hyperdüper, weil da lebst halt zu zweit, und die Küche, er sagte immer, bei ihm muss alles leben, also bei mir muss weniger Leben sein, aber da schaut's halt, also man kann jederzeit jemanden reinlassen, aber es ist lange nicht so extrem, ich bezeichne das hier jetzt mal extrem, nicht so extrem wie hier. Aber das genieße ich halt auch noch, weil jetzt bin ich halt ein paar Jahre allein, und jetzt hat alles so schön seinen Platz. Und das wird sie ja jetzt dann irgendwann einmal wieder ändern.
Also das heißt, wenn du mit dir selbst bist, dann muss es schon so sein. Aber sobald, wie dein Mann zum Beispiel da ist, dann ist es auch okay, wenn es mal ein bisschen anders ist.
Natürlich geht er nicht anders. Also
okay. Das, naja, es gibt natürlich auch das andere Extrem. Deswegen frage ich natürlich, ne? Weil es gibt ja auch Menschen, die trotz dessen Kinder da sind, der Mann da ist, Freunde da sind, sie ja trotzdem nichts anderes im Kopf haben, als die Urordnung wiederherzustellen, ne? Also da würde es für mich schon in so ein Extrem gehen. Ich bin kein Psychologe, ich kann das natürlich nicht beurteilen, aber da würde es für mich wahrscheinlich schon in so eine extreme Ader gehen.
Nee, also die Leute können auch die Schuhe anlassen, wenn sie reinkommen. Also da bin ich echt total gechillt, weil ich putze halt danach. Also.
Okay, solange also, du deine Routine dann hast, okay.
Ja, also wir haben jetzt gemeinsam geschnippelt, gemeinsam gekocht. Dafür ist es ja so da, also dafür ist ja auch eine Wohnung da. Ja. Um was gemeinsam zu machen. Und danach wird halt dann aber noch am selben Tag aufgeräumt. Also das kann dann schon bis in die Nacht gehen, dass ich halt wieder mit dem Ganzen, wie es ist, zufrieden bin.
Ja, obwohl ich sagen muss, so eine Routine, das sehe ich auch bei sehr vielen Ordnungsexperten, was sie auch empfehlen, ist, dass alles abends wieder an seinen Platz kommt und dass du abends auch die Küche aufräumst und am besten schon die Dinge rausstellst, die du am nächsten Tag brauchst, einfach damit du morgens aufstehen kannst und super frisch und ungestresst in den Tag starten kannst, ne? Also das sind natürlich auch Sachen, die wir auch machen, die ich auch mache. Woher würdest du sagen, kommt dein Verständnis für Ort?
Das liegt meiner Meinung nach in der Familie und an der Erziehung, weil es bei meinen Eltern schon immer extrem ordentlich war, weil die ja Haus hatten und ins Geschäft mussten. Und da war in der Früh auch immer, es wurde immer alles sofort abwaschen, da gab es noch keine Spülmaschinen, es wurde immer sofort aufgeräumt und das Haus wurde verlassen, wenn es in Ordnung war. Und dann ist ins Geschäft gegangen worden. Und meine Großeltern, bei denen war es nicht so ordentlich, aber immer ordentlich auch. Und das bist du gewohnt. Und auch das, der Laden immer, also wir hatten ein Spielzeuggeschäft, und dass da immer alles seinen Platz hatte, dass immer alles aufgeräumt war, es ist einfach so. War nie anders. Bei uns gab es nie Chaos.
Echt? Nee. Aber wann bist du das erste Mal mit Chaos in Verbindung gekommen? Also ich meine, man kommt ja immer mal. Also wir haben ja auch über deine Arbeit gesprochen, ne? Irgendwann kommt man ja mal an Menschen, die ein komplett anderes Verständnis von Ordnung haben als man selbst.
Ja, das kenne ich. Also in der Arbeit, wenn es Job betrifft, dann versuchst du natürlich, dass du dann, du räumst halt hinterher. Du räumst schlicht ergreifend hinterher, weil diese ewige Predigereien, wir haben ein Ordnersystem, wir haben das, das hältst du mit vielen Menschen überhaupt nicht durch. Und das wird da hier der Fall sein. Also wir haben jetzt in der Genossenschaft die Küche und da ist halt alles an seinem Platz und total ordentlich. Das nutzen fast bei einem Fest ein paar hundert Leute. Das wird so nicht sein. Und das immer nur hinterherräumen, man muss schauen, wie sich's entwickelt. Und so totales Chaos. Also wenn ich jetzt in der Arbeit den Küchenschrank aufmache, da will ich halt aufgeben. Mein Gott, es ist sauber, es ist drinnen. Und wie? Egal.
Okay, ja gut.
Also die müssen halt dann
suchen.
Das ist
jetzt nicht dein privater Haushalt.
Nee. Organisiert sein muss. Also in der Arbeit spüle ich zum Beispiel immer vor, weil es riecht in der Spülmaschine und das kann eine Belästigung sein. Würde ich daheim nie machen.
Okay.
Daheim läuft das Eco-Programm und gut ist es. Und wenn da Flecken auf die Teller sind, mein Gott, dann sind Flecken drauf. Das stört mich jetzt nicht, weil es sauber ist.
Okay.
In der Arbeit immer nur aus Hygiene, halt höchstes Programm, heißestes Programm, weil man trinkt aus den Gläsern, das muss, Arbeit und Privat ist da totaler Unterschied. Dagegen in der Arbeit, wenn eine Bewirtung ist und da ist bloß ein Fleck drauf, der wird wegpoliert. Und daheim, wenn die Gläser fleckig rauskommen, mein Gott, sie sind sauber.
Eine Traummitarbeiterin, oder?
Ja.
Für jedes Team ein Traum, weil das ist ja genau das, was du haben möchtest. Du möchtest ja immer alles ordentlich und immer alles akkurat haben, aber das Problem ist vielleicht dann auch, dass andere sich dann auf dich verlassen, ne?
Ja, klar,
logisch. Dass du es immer machst.
Ja, wir sind auch mehrere Leute, also ich bin nicht der einzige Assistenz. Und da ist, also da versuche ich aber dann schon, dass sie sich dran halten. Also dann, die Assistenz für die Assistenz spiele ich dann doch nicht.
Mhm.
Und bei Projektleitern sieht man halt mal drüber weg, weil die sind ja im Thema. Weißt du? Also, da kann man nicht verlangen, dass die schauen, dass der Löffel gerade hinterm Kaffeetasse sitzt.
Obwohl ich sagen muss, ich habe in einer Unternehmensberatung gearbeitet in München im Standort und da haben wirklich alle die Spülmaschine ausgeräumt, auch der Standortleiter. Lead by example, hieß es immer. Du kannst nicht verantworten, dass, weiß ich nicht, die Juniors oder die Assistenz immer die Spülmaschine ausräumt, weil der Standortleiter natürlich auch sein dreckiges Geschirr da reinräumt. Ja? Also es ist schon, ja, da muss man vielleicht mal so ein bisschen Ausgleich finden innerhalb des Teams. Aber gut,
ja,
das muss sich jedes Teams vielleicht finden.
Ja, und es gibt natürlich auch Teamleitungen, die das genauso machen und die sind natürlich hoch angesehen, aber bei allen. Und
ja,
es gibt halt Teamleitungen, die das nie machen und naja.
Entsprechend haben sie ihre Reputation.
Ja, und da wird schon ein bisschen gelästert auch.
Vielleicht an alle Projektmanager da draußen, räumt doch bitte mal die Spülmaschine aus. Das tut euch gut und eure Reputation auch.
Genau.
Für was würdest du sagen, schätzen dich, also jetzt mal bezogen wieder auf Ordnung, für was würdest du sagen, schätzen dich die Leute und wo würden sie aber vielleicht auch sagen, mei, da ist die Renate schon ein bisschen komisch. Hast du so ein Empfinden dafür?
Schätzen tut man mich in allen Bereichen für meine Zuverlässigkeit, für meine Beständigkeit. Wenn ich was anfange, dann ziehe ich es durch.
Mhm.
Pünktlichkeit, wenn ich sage, ich komme, dann komme ich. Wenn ich sage, ich mache das und das, dann ziehe ich es auch durch. Also ich werfe nicht hin. Was sie komisch finden, das ist oft, ich versuche es nicht jedem recht zu machen. Das ist, stimmt überhaupt nicht. Bloß, dass ich meine klaren Worte und klaren Ansagen, also vor allem zarte Gemüte backen das halt überhaupt nicht.
Okay.
Da bin ich schon oft schroff.
Einfach weil du bestimmte Grenzen hast und bestimmte Dinge, die du für dich auch benötigst.
Ja.
Und dann setzt du das auch durch.
Genau. Und ich erkläre einfache Sachen, erkläre ich dreimal. Und wenn ich es dreimal derselben Person erklärt habe, sage ich, du, wenn es der viertes Mal erklären muss, dann vergisst du das nie wieder.
Okay.
Und das sind halt schon halbe Drohungen, verstehst du? Das kann man nicht bringen in der Arbeit, aber ich tue es, weil ich, wie gesagt, weißt, 5 Minuten blöd stellen und dafür 2 Stunden Zeit sparen, mache ich mit, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Ich durchblicke das auch, also ich durchschaue das auch.
Ja, also, aber du lachst, ich muss gestehen, dass ich das auch sehr ähnlich mache. Und deswegen wäre meine Frage, die Verbindung von Ordnungsverständnis zu den Attributen, die du eben genannt hast, ne? Zuverlässigkeit, Beständigkeit, man kann sich auf dich verlassen. Hast du das Gefühl, über deine Laufbahn hinweg, du hast viele Menschen gesehen, dass Menschen, die dieses Verständnis haben von Struktur und Dinge müssen hin, wo sie hin müssen, dass die auch genau diese Attribute mitbringen? Weil ich frage mich auch immer, was ich zum Beispiel in Bewerbungsgesprächen frage. Vielleicht kann man ja mal so einen Use Case machen zum Thema Ordnung. Wie würdest du dich beschreiben zu Hause? Würdest du das unterschreiben können für dich über deine Laufbahn hinweg?
Dass ordentliche Menschen zuverlässiger sind, so habe ich das jetzt verstanden.
Vielleicht? Fragezeichen?
Ja,
ich werfe das jetzt mal in den Raum.
Ja, aber man merkt ja, wenn jemand strukturiert ist, dann ist der, wenn jemand total chaotisch ist, dann kommt der ewig spät, hält die ganze Runde auf, liest keine Protokolle, bereitet sich nicht vor und bremst damit alle aus.
Ja.
Und da kann der noch so kreativ sein, irgendwann ja, einmal nervt einfach tierisch.
Ja.
Und
ja.
Ich kann nicht 20 Leute aufhalten, weil ich einfach mir nicht vorbereite. Das geht nicht.
Ja.
Und dann merkt man halt, der ist unstrukturiert. Und dann kommt natürlich das eine zum anderen. Dann ist es auch derjenige, der ständig die Räume verwechselt, wo er hin muss, oder ständig sein Zeuge liegen lässt oder irgendwelche Akten liegen. Ja, Akten haben wir ja jetzt nicht mehr. Oder einfach Chaos verbreitet. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei dir daheim dann so, also da wäre es dann ein Wunder, wenn es da besonders aufgeräumt wäre. Also gerade ist die gleichen Schuhe in der Früh haben. Also.
Aber das wäre vielleicht mal im Bewerbungsgespräch zu fragen, ob sie das Prinzip jedes Ding hat sein Zuhause zum Beispiel kennen. Das
Ja,
wäre,
denn dann,
also das, vielleicht
dann,
teste ich das mal.
ja gut, aber dann vielleicht erwischst du halt dann diese super Kreativen. Ja, es ist immer so Abwägungssache, für was suchst du den Menschen? Wenn du den natürlich jetzt in einer kreativen Branche bei Film oder so suchst,
Ja, das ist
ist es
vielleicht
ja
das
blöd,
andere.
wenn du so einen Ordnungsfuzzi dir aussuchst, weil da ist ja dann nichts Kreatives. Aber jetzt in so einem normalen Job, wo es ordentlich sein sollte, da wäre vielleicht so ein Kreativer gar nicht so gebraucht.
Obwohl ich sagen muss, Kreativität und Ordnung haben nicht zwangsläufig eine Korrelation, weil ich habe mit der Marketta gesprochen, die ist ja Ordnungscoach und aber auch Künstlerin. Und sie sagt, ich kann aber nur dann wirklich künstlerisch aktiv werden, wenn alles, also wenn ich Freiheit habe, auch geistige Freiheit. Das heißt, auch Dinge müssen weg sein von meinem Sichtfeld und ich habe ein sehr, sehr aufgeräumtes Atelier, weil sonst kann ich nicht kreativ werden. Ist vielleicht auch ein guter Punkt, ne?
Ja, und das ist zum Beispiel, also das heißt, früher habe ich viel mehr gespielt, jetzt habe ich fast keine Zeit mehr. Aber wenn ich mit meinem Mann Nintendo spiele, also wir spielen dann immer das Rennen Mario Kart,
Natürlich kenne ich.
genau, und es muss halt dann wirklich zuerst alles aufgeräumt sein, und wenn ich, also in der Pariser Straße jetzt, also Paris, ja toll, in Haidhausen,
Ja.
und die Küche muss sauber sein, das muss sauber sein, es muss alles vorbereitet sein, und dann kann ich mich erst hinsetzen und spielen. Also das ist vielleicht so ähnlich. Kopf frei und dann, jetzt kannst du spielen.
Ja, ich würde gerne einmal kurz einen Themenschwenk machen, weil du hast nämlich ein super spannendes Thema angeschnitten, was ich auch in der nächsten Staffel tatsächlich noch tangieren werde, aber ich möchte es mit dir schon mal diskutieren, ist das Thema du und die Industrie.
Ja, wir sind die besten Freunde.
Erzähl mir davon oder uns.
Ach, ja, ich und das, also es ist, was ich schon ewig hatte oder mein Mann auch. Also wir kaufen wirklich nur Lebensmittel. Das war schon lang vor Bio oder so. Immer nur in kleinen Läden, immer nur bei Leuten, also möglichst klein. Also ein Supermarkt war für uns noch nie eine Option. In Haidhausen bist du aber auch das sehr verwöhnt. Also du hast wirklich alles
Das
um die
stimmt.
Ecke, was du brauchst.
Das
Und das kann
stimmt.
man jetzt, also hier wo ich jetzt bin, in Riem, da gibt's halt bloß den blöden Rewe. Ja, was soll ich machen? Also ich werde nicht von Haidhausen die Lebensmittel hierher karren. Es muss immer im Verhältnis stehen.
Ja,
So.
ja.
Da gibt es natürlich auch Bio, also die sind in der Zwischenzeit gut sortiert, gibt es auch. Aber vor allem was Nahrung betrifft, lang vor Bio haben wir immer schon einfach gut und gesund gegessen. Und vor allem tierische Sachen nur beim Metzger. Also ein Supermarkt wäre dann nie, 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 nie in Frage kommen. So, und dann irgendwann einmal hat sich das weiterentwickelt. Und jetzt gibt es ja gibt ja Milliarden. Jetzt ist es ja erst so modern worden, nachhaltig und bar und bub. Das hat es ja vorher alles nicht gegeben.
Ja.
Und hier in Riem kann ich mir mal so richtig austoben. Also in der Zwischenzeit, es ist erschreckend, wie einfach es ist, sich Sachen selber zu machen. Und die Industrie redet ja permanent ein, was du zu haben brauchst. Du musst das haben, du musst das haben und das. Und das stimmt überhaupt nicht. Das ist ja
Ja.
totaler Quatsch. Du
Ja,
musst
ja.
überhaupt nichts haben. Und du musst dich ja um alles, was du besitzt, musst du dich ja auch kümmern. Und
Ja.
das sehe ich überhaupt nicht ein. Also will ich auch nichts haben.
Du hast so ein interessantes Beispiel gebracht mit der Seife von deiner Freundin, die sie dir geschenkt hat, was du so
Ja,
zelebriert hast. Das fand ich
genau.
super interessant, weil eine Seife, also sind wir mal ehrlich, die meisten, die eine Seife bekommen, sagen, okay, super, ich pack die aus, pack die da in mein Bad irgendwo hin und vielleicht in 10 Jahren, wenn da der Staub drüber gewachsen ist, dann benutze ich sie vielleicht mal oder benutze sie direkt. Aber du hast tatsächlich ein ganz anderes Verhältnis zu Dingen auch, ne?
Genau. Also, weil, erstens einmal, ich habe sie geschenkt bekommen, und das von einer sehr guten Arbeitskollegin, von einer sehr lieben Arbeitskollegin von mir, die natürlich weiß, dass sie mir keine Dinge schenken und kein Zeugs schenken soll.
Ja.
Also schenkt sie mir immer praktische Sachen. Und es war eine wunderschöne Seife, und sie ist dann so richtig Mädchen, die hat's halt total schön verpackt mit 1000 Schleifchen und ich weiß nicht was alles. Also wird es wie ein heiliger Gral in die Wohnung getragen, weil es darf schon mal hier wohnen. Dann wird es in der Küche platziert. Also der aufgeräumteste Ort überhaupt, damit ich bloß wischen muss, der wirklich picobello ist. Da kriegt es einen Ehrenplatz. Dann wird irgendwann einmal so nach 2-3 Tagen des Erfreuens wird das Bändchen gelöst, das Bändchen gelöst. Dann wandert es natürlich im Müll und dann wird es so langsam entkleidet und jetzt ist die Seife nur noch die Seife. Und dann irgendwann einmal, wenn du merkst, okay, es freut dich, aber jetzt ist auch wieder gut, Platz ist schon gefunden, da kommt sie in ihren Platz und gut ist es. Aber diese Freude über das Geschenk einfach so lang wie möglich rauszuziehen, ja, weil es halt was Besonderes ist.
Super spannendes Thema, einfach nicht, ich nenne es jetzt mal, hirnlos Dinge in seine Wohnung zu schleifen und dann einfach aufzubrauchen, sondern sich wirklich bewusst zu machen, was da eigentlich reinkommt und es auch wertzuschätzen, dass dafür Ressourcen genutzt wurden und dass es jemand eingekauft hat und verpackt hat für dich und dass du es dann auch benutzen darfst, fand ich super interessant. Also dieses Beispiel mit der Seife, das ist wirklich, seitdem du mir das erzählt hast, habe ich das noch öfter, wenn ich, auch vor allem, wenn ich Dinge geschenkt bekomme, was ich dann damit mache. Aber dann würde natürlich mich auch interessieren, was machst du mit Dingen, mit denen du nichts anfangen kannst? Das hat ja jeder auch schon mal bekommen. Einen selbstgestrickten Schal, den man gar nicht schön findet, aber man trägt doch zum Beispiel keine Schals oder das ist ja noch eine Kleidung, aber irgendwas, wo du sagst, Jesus Christ, ich möchte das einfach nicht haben. Was machst du dann damit?
Das ist schon so lange her, ich kann mich an sowas überhaupt nicht mehr erinnern. Also was würde ich damit machen? Weiter verschenken, also gnadenlos.
Aber interessant, dass du dein Umfeld scheinbar schon so konditioniert hast, dass die konditioniert, nicht im negativen Sinn, ne? Aber ja, zumindest, dass sie dich schon so gut kennen, dass sie dir nichts schenken, was du nicht brauchen könntest.
Wir hatten letztens, das ist jetzt 3 Tage her, hatten wir eben Besuch und das war eben auch eine ältere Bekannte und die hat die andere Freundin total wahnsinnig macht mit ihm, was soll ich ihr mitbringen? Ja, und sie Klassiker. Hat dann gesagt, ja, nix, was willst du mitbringen? Ja, irgendwas für die Wohnung, die ist ja neu. Und sie dann, um Gottes Willen, bloß das nicht. Also,
aber ein Wein oder so? Also irgendwas, was man vielleicht essen oder trinken kann, das ist schon okay.
Natürlich, klar, logisch. Aber das war wieder andere, also die Bekannte, die kann sowas nicht. Also die wird wahrscheinlich vor einem Weinregal stehen und zusammenbrechen, weil sie nicht weiß, welchen. Also nix, also besser nix.
Aber ich finde es schön, vielleicht nochmal Aufruf an alle, es darf auch mal nichts mitgebracht werden. Ich weiß, das ist super nett, aber auch das ist ein Bedürfnis, was man äußern darf. Ich finde es total super, wenn ihr nichts mitbringt. Und weißt du was, als mein Sohn geboren wurde, das war super spannend, habe ich das auch genauso in unserem Umfeld kommuniziert, dass ich nicht möchte, dass da was gekauft wird, was wir nicht brauchen können. Ja, ich möchte auch nicht, dass sein Zimmer super vollgeräumt wird. Und dann habe ich auch Freunde gehabt, die mit nichts gekommen sind. Und weißt du was? An die erinnere ich mich. Ich weiß genau, welche Personen mit nichts in der Hand gekommen sind. Und das fand ich echt gut, weil ich mich dann nicht um irgendwas kümmern musste, wo er eh wieder rauswächst, wo ich weiß, das braucht er nicht, ein Spielzeug, was er zum 25. Mal kriegt, ne? All diese Dinge finde ich auch mal nett. Man darf auch mal nichts schenken.
Ja.
Cool. Und dann haben wir eben über eine Frage gesprochen, wenn du jetzt der Generation nach dir etwas mitgeben würdest zum Thema Konsum, zum Thema Ordnung und eigenes Wohlbefinden. Was würdest du denn mitgeben?
Also ich finde, es ist dann immer so wie in die 80er Jahre, wo es wirklich als Spinner angeschaut worden bist, wenn du eben so gelebt hast. Ich glaube, irgendwann mal die Kurve ist echt da und einfach so weitermachen, weil es ist wirklich bei jedem angekommen, dieses Geiz ist geil, geht's jeder, gibt's einfach nicht mehr. Und dieses Haben gibt's auch nicht mehr. Also einfach so weitermachen, nachdenken, nicht planlos durch die Gegend rennen und wild einkaufen. Aber ich glaube, die Zeiten sind echt vorbei. Ja. Und ich persönlich kann es mir nicht leisten, günstig einzukaufen. Ich kaufe, wenn dann, einmal und was Gescheites. Und ich glaube, das ist wirklich angekommen.
Was glaubst du, hat es so entwickelt in den letzten Jahren? Was hat es ausgelöst?
Das halt die Leute, die seit 40 Jahren predigen, dass man das und das nicht machen soll, dass die Leute halt jetzt halt die Konsequenzen sehen mit dem ganzen Umwelt, geht's jeder was abgeht. Ich meine, es wurde ja lang genug gepredigt, so ist es ja nicht. Also, und jetzt ist es halt da. Und jetzt hat die Jungen wachen auf.
Was ich einfach merke, ist, dass dieses Thema, das muss ich besitzen, total weich gemacht wurde, in Anführungszeichen, weil ich brauche kein Haus mehr besitzen, ich brauche kein Auto mehr besitzen. Dieses ganze Sharing-Konzept ist ja auch Und das finde ich super, weil ich habe auch in Haidhausen gelebt, so wie ihr auch. Und ich hatte einmal mit 18 ein Auto und dann war ich in der Welt unterwegs. Und dann, als ich nach München gekommen bin, dachte ich ja, wofür? Wofür brauche ich denn ein Auto? Das ist viel günstiger, wenn ich mir eine Monatskarte hole oder wenn ich dann mal ein DriveNow benutze, als wenn ich mir ein Auto vor die Tür stelle. Nicht nur, man muss ja auch immer sehen, das ist ja nicht nur das Geld, es ist ja auch die Zeit, die so ein Ding konsumiert, ne? Das ist das, was du vorhin gesagt hast. Jedes einzelne Ding konsumiert ja Zeit.
Genau.
Und ich muss mein Auto waschen und ich muss es parken. Und in Haidhausen kann man es, muss man es ja immer irgendwo anders parken, wenn man, genau. Wenn man keinen Parkplatz hat. Und wenn ich einen Unfall habe, muss ich mich drum kümmern, dass ich wieder ein neues kriege und auch die Kohle zurück oder wie auch immer, ne? Es ist alles Zeit, die da verloren geht, in Anführungszeichen. Ne?
Genau, und dieses Teilen, ich meine, es ist ja jetzt, das war ja auch ein Grund, warum in die Genossenschaft ziehe, weil da hat nicht jeder seine eigene Bohrmaschine. Da gibt es unten einen Werkstattraum, also um den kümmere ich mich ein bisschen. Ich mache Ordnung.
Ah ja, wirklich. Überraschung.
Ja. Ja, hier darf ja jeder das machen, worauf er Lust hat. Also ich mache halt die Sachen, die mir Spaß machen. Und das ist, oben am Dach haben wir so Hochbeete und da kann man Gemüse und alles anbauen. Also das nennt sich Projektgruppe Hochbeete und die betreue ich mit den Menschen zusammen, also mit den Genossinnen zusammen. Das macht recht viel Spaß. Es sind halt Neulinge dabei, es sind alte Hasen dabei. Das ist anstrengend, weil es mit Menschen ist.
Immer.
Und genau. Und dann kümmere ich mich um die Werkstatt. Und da kann ich rumräumen, rumkruscheln. Da kann ich mich verlieren. Da kann ich Schräubchen für Schräubchen. Es interessiert keinen. Es macht Spaß. Und egal wie lange ich brauche, wie lange ich dritschle, es ist so richtig entspannend. Ja. Werkzeug sortieren, sich zu überlegen, wo passt was hin. Ja, und dann kriegst du natürlich wieder im Plenum Applaus, wie toll das gemacht wurde. Und ich so, hä, für was? Ich mach's ja, weil es mir Spaß macht.
Das ist witzig,
weil es so entspannend ist.
Ja, aber gut, es gibt ganz viele Menschen, die das gar nicht entspannend finden.
Ja, natürlich. Also ich finde es auch nicht entspannend, jetzt da eine Party zu organisieren und dann hinterher, also die Kinder da zu malen, auf der Straße zu animieren, das wäre für mich der Horror. Und da reißen sie sich alle drum.
Ja, echt?
Und ich so, ja, klar, weil ich mache die Kinderbetreuung. Wenn dann zur Abfrage gemacht wird, wer macht was, und bei Kinderbetreuung zack, 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 gleich die ganzen Striche und Hände hoch, und das wäre für mich der blanke Horror. Ja, Kinderbetreuung.
Ja, ja.
Und so hat halt jeder sein Ding.
Ja, aber es ist schön, dass das Thema Ordnung einfach seinen Platz findet, ne? Und auch seinen Applaus findet.
Ja, also ich habe noch nie so viel Applaus für meine Lieblingstätigkeit bekommen, Aufräumen.
Aber auch da wieder Applaus an alle Ordnungsexperten da draußen, weil ich meine, am Ende arbeiten wir ja alle daran, dass dieses Thema noch mehr Sichtbarkeit innerhalb der Gesellschaft findet, dass das etwas ist, worauf wir achten müssen, nicht nur, weil es uns gut tut, sondern auch, weil es wirklich sparend ist, Ressourcen in jeglicher Art, ja, und entsprechend ist das natürlich schon wichtig, dass wir darauf achten, dass es seinen Platz innerhalb der Gesellschaft findet.
Genau, und eine Nachbarin von mir hat jetzt gesagt, sie hat ein großes Haus gehabt und sie hat so viel oft was doppelt gekauft, weil es das alte nicht mehr gefunden hat. Und das ist der Wahnsinn.
Ja, ja.
Jetzt hat es drei so Tacker unten. Sie hat gesagt, sie hat gewusst, dass sie einen hat, dann hat sie sich gedacht, nein, vielleicht hat sie ihr Kind ausgeliehen oder das und hat sie nur angekauft. Jetzt hat es drei Tacker. Super.
Ja. Ja, und das sind ja nur die kleinen Dinge, aber wenn du das mal hochrechnest, ne?
Ja.
Meine Freundin hat letztens erzählt, sie hat die Werkstatt von, weil wir gerade von Werkstatt sprachen, die Werkstatt von ihrem Papa aufgeräumt und hat dann drei Bohrmaschinen gefunden, weißt du? Ja. Und dann, ne, wenn man ausmistet bei Älteren, die vielleicht verstorben sind, wo man dann auf einmal drei Rasenmäher findet, weil sie so ein Riesenhaus haben und so viele Plätze, dass man die auch überall mal hin verscharren kann, ne? Also das sind spannende Themen, da kommen wir auf jeden Fall auch nochmal später drauf zu sprechen. Ich fand es super interessant, vor allem, weil du sagst, du bist ein sehr, würdest du dich übrigens als Minimalistin bezeichnen?
Nee, also glaube ich nicht, weil es muss ja, minimalistisch ist ja, wenn du nur noch das Allernötigste besitzt, aber dadurch, dass ich ja Spülmaschinen habe, ich habe ja Besteck, dadurch, dass ich, also bin ich nicht.
Naja,
ich mag halt nicht um, ich bin halt, vielleicht bin ich auch ein fauler Mensch, weil ich mag mich nicht um den ganzen Shishi kümmern. Also
ja, das sagen auch viele lustig Ordnungsexperten auch, ja, dass sie eigentlich recht faul sind, deswegen haben sie alles an einem Platz. Aber Minimalismus ist ja eigentlich das Prinzip des, ich lebe mit dem, was ich brauche. Und jeder hat ja das individuelle Bedürfnis von brauchen, oder?
Ja, Natürlich, jeder Mensch ist anders. Okay, dann brauche ich halt wenig.
Vielleicht bist du Minimalist und das ist ja auch okay.
Ja, kann sein. Habe ich mich selber noch nie so gesehen. Aber vielleicht.
Aber ich finde es schön, dass du, und das ist eigentlich das, was ich jetzt mitgeben möchte oder was wir mitgeben möchten an alle, die da draußen zuhören, Minimalisten auch einen Ordnungscoach mal brauchen. Nämlich wenn ja, genau solche Situationen kommen, wie ich ziehe um oder ich räume aus oder ich muss, weiß ich nicht, bei meinen Eltern das Haus ausräumen und ich kann es alleine nicht, weil mein Verständnis ein ganz anderes ist zu Dingen als bei anderen, dann holt man sich vielleicht Hilfe von außen. Das finde ich sehr
genau.
Schön.
Ja. Und es ist vor allem so einfach und die wenigsten wissen halt, dass es das sowas gibt und das stimmt, dass halt, dass man sowas praktisch diese Dienstleistungen in Anspruch nehmen kann, das wissen wirklich ganz, ganz wenig Leute, ja. Weil die denken da entweder an eine Zugefrau, Reinigungskraft oder irgendwas,
genau,
aber das sind
genau.
ja völlig andere Sachen. Also das ist ja so ein Rundum-Service, die dieser Mensch dir bietet. Und
ja.
nicht nur, dass er dann, also das heißt nicht nur, falsch ausgedrückt, er saugt nicht nur, ja, er saugt nicht den Teppich, sondern er kümmert sich um dein Ganzes, um deine Seele, um alles.
Um das
auch um alles.
Genau.
Ums
um
Wohlbefinden,
deine,
genau.
Um deine Dinge, um die Menge
genau.
an Dingen, die du brauchen solltest, damit du dich wohlfühlst.
Genau, das ist perfekt.
Möchtest du da den Leuten da draußen noch irgendwas mitgeben?
Ach, nö.
Ja, zusammengefasst kann man einfach nochmal sagen, dass jeder einfach sein individuelles Wohlbefinden definieren muss, aber sich damit auch auseinandersetzen und nicht einfach, weil die Gesellschaft sagt, weil mein Mann sagt oder meine Frau, mein Partner, meine Kinder sagen das, sondern man sich selber wirklich fragen muss, was brauche ich? Mit was fühle ich mich wohl und wie komme ich zu diesem Optimum? Es gibt auch Menschen, die diese Reise alleine gehen können oder wollen, aber es gibt auch genug, die das nicht können, ne?
Genau. Und sich da Hilfe zu holen, das ist echt das Beste, was man machen kann.
Dann sage ich herzlichen Dank, liebe Renate.
Ja, Verena, ich sag danke.
Das war's auch schon für heute. Danke, dass du dabei warst. Wir freuen uns auf die nächste geordnete Runde mit dir. Happy Days, deine Verena.